Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind Anna Tölke und Rebecca Bück und wollen heute über das Thema Rassismus sprechen. Besonderen Fokus werden wir dabei auf den deutschen Rassismus legen und auf die Entwicklung, die so im letzten Jahr passiert ist. Und am Ende würden wir gerne noch die vorsichtige Frage stellen: Wo geht es eigentlich hin?
Genau, und für die Folge haben wir auch ganz wunderbare GastrednerInnen gefunden. Das sind einmal Dr. Heike Raphael Hernandez, die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für American Studies ist. Jennifer Dankwar, eine Bildungswissenschaftlerin und Expertin zu Rassismuskritik. Sarah Morkus von der unabhängigen Antidiskriminierungsstelle in Würzburg. Leon Montero, ein schwarzer Journalist und Fotograf. Und Barış Yüksel, Soziologe und Aktivist. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Sendung dabei seid. Und außerdem wollen wir natürlich anschauen, was unsere Zuhörerinnen in zum Beispiel der Instagram-Umfrage zu diesem Thema zu sagen haben.
Vielleicht noch als Disclaimer vorneweg, ich, Anna, bin weiß und kann dadurch über all die Themen natürlich nur aus der Perspektive einer weißen Person sprechen.
Genau, und ich bin tatsächlich POC, also Person of Color, und habe entsprechend auch Rassismuserfahrungen gemacht und werde die in irgendeiner Form auch in der Sendung einbringen. Im letzten Jahr haben wir uns ja unglaublich viel mit Rassismus beschäftigt und Grund dafür ist, dass am 25. Mai 2020 George Floyd durch die Gewalt eines Polizisten in den USA umgekommen ist. Das hat ja riesige Wellen weltweit geschlagen, auch in Deutschland. Und daraufhin gab es überall Proteste, die sogenannten Black Lives Matter-Demos, wo, naja, tausende Menschen ihre Solidarität mit schwarzen Menschen gezeigt haben.
Nach George Floyds Tod entstand natürlich eine Riesenbewegung in Amerika, die durchaus auf Probleme, die dort einfach sehr systematisch vorhanden sind, hingewiesen hat. Aber es entstand auch eine große Welle in Deutschland, teilweise auch ausgelöst durch diese Social-Media-Sache oder ins Bewusstsein gerufen durch diese schwarzen Bilder, die da kurzzeitig mal von jedem fast gepostet wurden.
Genau, nur kurz als Info, also das war eine Aktion, die, glaube ich, aus der Musikbranche kam, wo aufgerufen wurde, unter Hashtag Blackout Tuesday quasi den eigenen Account für einen Tag stillzulegen und eben Solidarität mit schwarzen Menschen zu zeigen. Interessant auf jeden Fall, hat auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit generiert. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie nachhaltig ist es? Wie sieht es ein Jahr später aus? Wie viel hat das gebracht? Auch die Black Lives Matter-Proteste, aber auch generell in Bezug auf Rassismus in Deutschland. Und einerseits kann man sagen, es hat viel gebracht. Also allein schon das, also dass man über Rassismus spricht und dass man nochmal neu über Rassismus spricht. Ich weiß nicht, hast du in deinem Freundeskreis auch ganz viele Leute, die plötzlich, ich weiß nicht, Bücher gelesen haben und Stories geteilt haben und so
Ja,
weiter?
sehr intensiv. Also da gab es eine sehr starke Welle und die hat, finde ich, auch noch echt lange angehalten. Also ich würde behaupten, sie hält immer noch an. Also ich habe mich jetzt erst letzte Woche wieder mit einer Freundin darüber ausgetauscht, die jetzt erst Alice Husters Buch gelesen hat. Aber ja, also an und für sich, da wurde ein Teil der Debatte geöffnet, den wir davor, glaube ich, noch nicht in der Form geöffnet hatten. Und das wäre eben das Strukturelle, was in uns allen steckt.
Es gab aber natürlich auch wieder Fälle, wo Rassismus nochmal ganz anders beleuchtet wurde. Ich weiß nicht, wie viel ihr das mitbekommen habt oder auch verfolgt habt in den Medien, aber es gab durchaus Talkshows oder Talkshow-ModeratorInnen, die sich sehr, sagen wir mal, kontrovers positioniert haben und sich zum Beispiel dafür ausgesprochen haben, dass man bestimmte diskriminierende Begriffe weiterverwendet. Und das heißt, die Debatte ist jetzt nicht ganz klar antirassistisch in Deutschland, sondern wir haben schon verschiedene Seiten. Aber
Absolut.
die positive Entwicklung ist auf jeden Fall, dass man mal darüber spricht.
Und dass man einen bestimmten Teil davon, glaube ich, ganz neu beleuchtet, den wir davor noch nicht so sehr beleuchtet haben in unserer Gesellschaft. Also ich glaube, Debatten um manche Wörter gab es schon vorab, aber sind noch nie so tief in die Debatte eingestiegen und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, wie du gesagt hast, natürlich existiert Rassismus natürlich in Deutschland nach wie vor. Also 2020 allein zählte das Bundesinnenministerium 9.420 rassistische Straftaten. Das waren in dem Fall jetzt 19% mehr als im Vorjahr. Rassistische Straftaten zählen zum Bereich der sogenannten Hasskriminalität, ebenso wie antisemitische, islamfeindliche und antiziganistische Delikte, die jeweils separat erfasst werden. Also viele rassistischen Straftaten tauchen in der Statistik des BMI gar nicht auf. Das liegt unter anderem daran, dass viele betroffene Vorfälle gar nicht anzeigen. Da werden wir nachher auch noch von Sarah von der Antidiskriminierungsstelle Würzburg ein bisschen was zu hören. Außerdem sind Polizeibehörden häufig nicht ausreichend auf Rassismus sensibilisiert und kennzeichnen rassistische Straftaten gar nicht als solche. Nichtsdestotrotz sind die rassistischen Straftaten im letzten Jahr angestiegen.
Nein, wir haben auf jeden Fall auch mal in unserer Community auf Instagram gefragt, inwiefern Sie aus dem letzten Jahr gelernt haben. Ich glaube, ein sehr wichtiger Takeaway aus dem letzten Jahr für sehr viele Menschen war, dass Rassismus sehr allgegenwärtig ist und man selbst auch sehr viele Rassismen in sich trägt.
Ja, das sind auch so ein bisschen die Wortlaute, die wir aus der Community bekommen haben. Also, dass eben diese weiße Perspektive überall drin steckt und eigentlich immer hinterfragt werden muss. Eine Person hat eben auch gesagt, dass sie viele Rassismen in sich trägt und viele Menschen gar keine Ahnung haben.
Und deswegen haben wir auch gefragt, was ihr jetzt dann anders macht, also oder ob ihr was anders macht. Und das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Ich glaube, der wichtigste Punkt war, dass Leute versuchen, ihre Sprache zu ändern.
Ja, dass man das, was wir gerade auch schon mal angesprochen hatten, dass man sich mehr bildet, also dass man Bücher liest und eben versucht, Einblicke in die Perspektive zu bekommen, die man als weißer Mensch eben im Alltag nicht immer hat.
Also auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen in der Community, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit schon über Rassismus, aber was ist Rassismus eigentlich?
Das haben wir Jennifer Dankwar gefragt und hören jetzt mal kurz rein, was sie dazu zu sagen hat.
Ja, also Rassismus ist ein komplexes Konzept und findet auf unterschiedlichsten Ebenen statt. Aber wenn ich jetzt eine Definition geben müsste, ist Rassismus erstmal eine Entindividualisierung und die Herabsetzung einer Person aufgrund von phänotypischen Merkmalen der vermeintlichen Kultur oder beispielsweise auch der Herkunft, die ihr zugeschrieben wird.
Um das nochmal so ein bisschen zu erklären, was das eigentlich gerade alles hieß. Also es wird praktisch einem die Individualität der Person abgesprochen, nur weil man als Teil einer bestimmten Gruppe gesehen wird und wird eben auch nur noch als Teil dieser Gruppe wahrgenommen. Und diese Gruppe wird von außen bestimmt. Also der Phänotyp ist praktisch das Erscheinungsbild, wie für die Person, die die Gruppe wahrnimmt, die Gruppe wirkt.
Und Jenny hat uns auch noch drei Konzepte erklärt, die die Funktionsweise von Rassismus bestimmen.
Die Homogenisierung, die Hierarchisierung und die Naturalisierung. Bei der Homogenisierung geht es eben darum, dass Individuen zu gleichartigen Gruppen zusammengefasst werden und eine differenzierte Defokussierung einer Person nicht mehr vorgenommen wird. Und bei der Hierarchisierung wird eben eine Gruppe kreiert, von beispielsweise phänotypischen Merkmalen ausgehend, und die eigene Gruppe, im Beispiel des antischwarzen Rassismus ist es dann eben die als weiß gelesene Gruppe in der Gesellschaft, wird über die der anderen gestellt. Und es entstehen zwei Pole, ein Wir-Pol und ein Ihr-Pol. Und das andere, in dem Fall der Ihr-Pol, wird per se gegenüber dem eigenen abgewertet. Die Naturalisierung, und zwar bedeutet das dann, dass eine Person aufgrund von der Hautfarbe Kompetenzen zugesprochen oder abgesprochen bekommt. Also wird dadurch, durch diese natürliche Eigenschaft davon ausgegangen, dass diese Kompetenzen existieren oder fehlen.
Also nochmal kurz als Erklärung. Homogenisierung bedeutet, man wird also nur noch als Teil einer Gruppe gesehen und nicht mehr als Individuum. Hierarchie bedeutet, dass quasi ein Wir- oder ein Gruppengefühl heraufbeschworen wird und eine Gruppe stellt sich über die andere. Und noch ein wichtiger Faktor eben, hat auch Jenny gesagt, ist die Naturalisierung, also dass einem aufgrund äußerlicher Merkmale bestimmte Fähigkeiten zu- oder abgeschrieben werden. Diese drei Komponenten sind wichtig für die Funktionsweise von Rassismus. Und es ist halt auch super, super wichtig, dass man diese Funktionsweisen kennt, um auch dagegen anzugehen und Rassismus zu verhindern.
Deswegen muss man auch klar zwischen dem Rassismus in den USA und beispielsweise in Deutschland unterscheiden, weil der Rassismus in Deutschland sich ja nicht mal unbedingt nur auf die gleichen Personengruppen wie in den USA bezieht, sondern auch weitergeht und Religionen mit einschließt. Was das auch noch für einen historischen Hintergrund hat, erzählt uns jetzt auch noch Heike Rafael Hernandez.
Rassismus in den USA hat ja was mit der Sklaverei, mit der Geschichte zu tun. Das wird in Amerika nicht abgestritten. Also das wird sogar von den rassistischen eingestellten Menschen nicht abgestritten. Da ist einfach vielmehr die Frage, wollen wir das ändern oder wie wollen wir es ändern? Also das ist das Problem auch in Amerika. Aber es wird wirklich, ja, das ist Teil der Geschichte. Das bestreitet ihnen eigentlich kein Mensch mehr in Amerika. Das ist bei uns in Deutschland, ich finde auch, dass sie das immer wieder erleben, dass das oft abgestritten wird. Dann setzt bei Leuten in Deutschland und viel öfter, als wir das eigentlich alle zugeben wollen, sowas ein wie, nee, das ist was anderes, das ist eine andere Kultur, die ist nicht so hochwertig, die ist nicht so zivilisiert, was totaler Humbug ist. Aber das ist was, was uns, glaube ich, unterscheidet vom Rassismus in Amerika, also diese Annahme, erstmal, wir sind nicht rassistisch, zweitens mal, wir haben ein ganz anderes Problem in Deutschland. Und dann so diesen Unterschied zu machen, so zwischen, also wo kommst denn du eigentlich her? Also irgendwie ist ja auch offen, Leute zu diskriminieren, ohne sich dabei rassistisch zu fühlen, ne?
Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man sich bewusst macht, dass Rassismus in den USA und in Deutschland zwei sehr verschiedene Dinge sind. Also natürlich gibt es Parallelen, natürlich gibt es, so wie es in den USA antischwarzen Rassismus gibt, auch in Deutschland antischwarzen Rassismus. Aber das bedeutet nicht, dass alles dasselbe ist. Und gerade eben geschichtlich basiert es auf verschiedenen Dingen. In Deutschland beispielsweise gibt es viele Ressentiments eben auch durch Immigration oder GastarbeiterInnen und nicht per se durch die Sklaverei, wie es in den USA eben bedingt ist. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Unterscheidung, wenn man sich um Lösungsansätze bemüht, dass man nicht an der falschen Stelle ansetzt, sonst ist es ja auch fruchtlos.
Ja, und ich glaube, dass wir eben in Deutschland häufig an den Punkt oder in dem Gespräch jetzt auch häufig an den Punkt des Alltagsrassismus kamen. Und da eben die Beispiele haben, die man so ein bisschen aus dem Alltag kennt, eben dieses, wo kommst du her oder du sprichst doch gut Deutsch. Und damit wird einem ja irgendwie direkt abgesprochen, Deutsch zu sein. Und in unserer Vorbereitung zu der Sendung haben Becker und ich uns auch nochmal über eine Sendung unterhalten, die wir vor 2 Jahren aufgenommen haben. Und da sind wir auf die Straße gegangen und haben eine Umfrage gemacht und hatten einen, wie ich finde, sehr unangenehmen Moment. Becker, möchtest du den vielleicht kurz einleiten, was damals überhaupt passiert ist?
Ja, also kurz als Info, die Sendung hieß Kulturschock und wir haben uns mit dem Phänomen Kulturschock auseinandergesetzt. Und ich war in Würzburg unterwegs und habe Leute gefragt, ja, wann hatten Sie denn schon mal einen Kulturschock? Und neben normalen Antworten wie von, als ich in Südostasien war und die Essenskultur ganz anders war oder als ich an der Uni war, war das ganz anders, habe ich einen Kollegen getroffen, der hat das zu mir gesagt.
Ein Kulturschock für mich ist, wenn jemand, der indisch ausschaut, fließend Deutsch sprechen kann.
Ja, nee, passt.
Alles gut.
Nein, das war Spaß.
Das war ein Spaß.
Gar nicht so witzig eigentlich.
Das ist halt krass. Also ich erinnere mich dran, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich sagen soll. Du dann tatsächlich relativ schnell reagiert hast. Du hattest auch kurz einen Moment, wo du dich sehr vor den Kopf gestoßen gefühlt hast, vermutlich. Aber hast ihn dann gleich zur Rede gestellt und hast eben gesagt, dass es nicht okay ist, was er da gerade gesagt hat. Und ich muss jetzt zum Beispiel rückblickend sagen, dass mir damals noch komplett das Handwerkszeug für so eine Situation gefehlt hat. Also da hat das letzte Jahr garantiert geholfen und sich darüber zu informieren und sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, ich war damals primär einfach baff, dass sowas einfach so passiert.
Absolut,
und
für, absolut.
Du wirst Situationen wie diese vermutlich kennen. Nur die haben wir jetzt halt mal, die ist halt zufällig auf Ton aufgenommen worden. Aber es wird bestimmt genug andere Situationen geben.
Man hat regelmäßig, wenn man in irgendeiner Form Migrationshintergrund hat, solche Erfahrungen. Das kann ich dir für alle Menschen versprechen. Die Frage ist, wie man damit umgeht und leider gewöhnt man sich auch sehr stark dran. Also auf jeden Fall super interessant und es zeigt halt, wie alltäglich das ist. Also damals hat es mich auch ein bisschen geschockt. Ich bin froh, dass ich damals auch was sagen konnte, aber an sich denkst du ja nicht, dass wenn du auf der Mainbrücke unterwegs bist, dass dir jemand irgendwas Rassistisches an den Kopf klatscht. Aber gut.
Ja, und also die Alltagserfahrung, von denen du jetzt sprichst, glaube ich, wir haben es jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen angedeutet, aber betrifft eben in Deutschland sehr unterschiedliche Gruppen. Und ein ganz trauriges oder markantes Beispiel dafür, gab es in Deutschland ja schon kurz vor George Floyd, als Hanau passiert ist. Aber das zeigt eben ganz klar, dass Rassismus in Deutschland nicht per se anti-black ist, wie wir das jetzt aus der Diskussion in Amerika kennen.
Ja, also absolut. Man kann in Deutschland meiner Meinung nach nicht über Rassismus sprechen, ohne Hanau zu erwähnen. Am 19. Februar 2020 hat ein Extremist 9 Menschen umgebracht aus rassistischen Motiven. Zusätzlich noch seine Mutter und dann sich. Und es ist vielleicht auch durch Corona ein bisschen untergegangen, aber darf man nicht vergessen, Hanau war kein Einzelfall. Hanau ist das aktuellste Beispiel von Rassismus in Deutschland, ein sehr schlimmes Beispiel. Und ja, das zeigt einfach, dass Rassismus sich eben auch in krasse Taten verwandeln kann. Also natürlich ist es nervig, wenn mich jemand auf der Straße anquatscht und sagt so, hey, sag mal, bist du überhaupt deutsch? Aber es ist was anderes, wenn du aufgrund von Rassismus ermordet wirst.
Ein Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist ja Black Lives Matter und wo das eigentlich herkommt und warum es wichtig für Deutschland ist. Der Ursprung von Black Lives Matter liegt in den USA und begann schon 2013. Dazu hören wir gleich nochmal Heike Raphael Hernandez.
Die gibt es ja schon vor George Floyd, weil das einfach immer zu häufig passiert ist, dass Polizisten sehr schnell einfach schwarze, junge Männer kontrollieren aufgrund von bestimmten Gegebenheiten, die so einer weißen Person nicht passieren würden in Amerika. Also weil einfach irgendwann mal auch die Zahl dieser unberechtigten aus Versehensmorde dann einfach zu groß wurden und dann wirklich irgendwann mal das, also in Amerika gekippt ist und wir sagen, wir wollen das nicht mehr. Und jetzt wird's aber, jetzt müssen wir da ran, ja.
Frau Raphael Hernandez hat auch nochmal kurz zusammengefasst, inwiefern Black Lives Matter auch für Deutschland von Bedeutung ist.
Was wichtig ist, das schon als internationale Bewegung zu begreifen mit einem gleichen Fundament und den gleichen Fragen. Das ist einfach wichtig, auch diese Impulse zu bekommen und auch zu sehen, da gibt es wirklich ein Fundament. Aber jetzt, wenn es um die Umsetzung geht und was stimmt bei uns nicht, was muss geändert werden, da sollten wir schon aufpassen, dass wir das nicht eins zu eins übernehmen. Das geht auch gar nicht. Also da müssen wir schon das Lokale irgendwie auch gut kennen. Und dann auch wissen, wie wir das umsetzen und was umgesetzt werden soll.
Also was diese Bewegung jetzt wiederum für Menschen bedeutet, die von Rassismus betroffen sind, hat uns Leon Montero sehr schön beschrieben.
Also ich habe hier in Hannover die Black Lives Matter-Proteste mitorganisiert. Es war natürlich für mich als schwarze Person und von Rassismus betroffene Person auch sehr empowernd. Aus dem Nichts sind da ja in ganz Deutschland Demos entstanden und bei uns waren da 15.000 Leute. So viele Menschen habe ich noch nie auf eine Demo bekommen, die ich selbst organisiert hatte. Das war natürlich krass und da habe ich den Eindruck, dass ich besonders bei der jungen Generation dieses sehr politisiert, beschäftigt sich viel mit Identitätspolitik, mit Rassismus, mit sexueller Identität auch und teilt die Inhalte. Instagram hat sich jetzt spätestens seit Black Lives Matter vor einem Jahr auch wirklich zur politischen Plattform massiv gewandt. Das finde ich natürlich begrüßenswert.
Wir haben ja vorhin schon über den Alltagsrassismus gesprochen und über die Begegnung während unserer Umfrage und da fand ich ganz interessant, wie Frau Raphael Hernandez auch schon zusammengefasst hatte, dass Leute offen diskriminieren, ohne sich dabei rassistisch zu fühlen, weil sie so einen Anspruch darauf fühlen, zu wissen, ja, keine Ahnung, warum Leute anders aussehen, warum sie nicht deutsch aussehen. Und Barış Yüksel und Leon Montero haben halt auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
Also ich erlebe Rassismus sehr spezifisch, das muss man auch dazu sagen. Also meine Hautfarbe ist relativ hell. Das gibt mir im Alltag einige Privilegien, wo ich zum Beispiel nicht im Zug ständig kontrolliert werde. Ich werde im Zug nicht nach meinem Ausweis kontrolliert. Also einige Sachen, glücklicherweise, betreffen mich dann nicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es dann auch diese White Passing Privilegien zum Beispiel gibt. Auf anderen Ebenen, gerade wenn es halt um Namen geht, gerade wenn es um auch passrechtliche Dinge geht, erlebe ich schon Rassismus. Wenn ich so an meine Vergangenheit denke, war ich zum Beispiel auf der Schule, Grundschule, und da ging es dann um den Übertritt aufs Gymnasium, Realschule oder Hauptschule. Meine Noten waren relativ gut. Und dann kam aber der Klassenlehrer auf meine Mutter zu und meinte zum Beispiel, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass türkische Kinder auf der Hauptschule besser aufgehoben sind, einfach weil sie es auf dem Gymnasium nicht weit bringen. Es ist relativ klar, dass ich hier geboren bin, aber ich habe halt immer trotzdem das Gefühl, ich gehöre irgendwie nicht so hin. Leute trauen mir nicht zu, aufs Gymnasium zu gehen. Leute trauen mir nicht zu, wirklich Deutsch reden zu können. Leute trauen mir nicht zu, dass ich mich irgendwie hier beheimatet fühlen kann. Und mit solchen Sachen ist man konfrontiert. Dadurch, dass ich schon diese White Passing Privilegien habe, fühle ich mich so mittelmäßig sicher. Wenn ich auf der Straße laufe, ist es bei mir schon okay. Tatsächlich, wo ich immer nervös werde, ist in Situationen mit der Polizei. Ich kann mich auch noch gut an eine Situation erinnern, als ich mal mit einem Cousin unterwegs war. Da sind wir gerade aus der Moschee gekommen und die Polizei hat uns angehalten und meinte so, ja, woher kommt ihr, was macht ihr jetzt? Und wir waren halt Kinder, wir haben uns nichts dabei gedacht und haben halt so ganz naiv geantwortet, komm gerade aus der Moschee. Und so die Reaktion von diesem Polizist war halt so aggressiv darauf und der meinte dann so, wenn ihr jetzt nicht sofort nach Hause geht, reiße ich euch den Arsch auf. Und so eine richtig krasse Situation und die ist mir einfach so ein Gedächtnis geblieben. Also in solchen Situationen fühle ich mich immer so in meiner eigenen Persönlichkeit sehr unsicher.
Ich hatte halt die Erfahrung, dass ich, während ich zur Schule gegangen bin, oft der einzige Schwarze in meiner Klasse war. Ne, wenn man auf dem Gymnasium ist und dann, ne, dann hängen da viele weiße Kids rum. Und ja, da internalisiert man natürlich so einen gewissen Rassismus. Im Schulkontext gab es das immer wieder. Ich erinnere mich noch dran, wir haben mal irgendeine Doku über die Savanne, weiß ich nicht, wo irgendwo in Afrika halt geschaut. Und dann hat meine Lehrerin, hat mich und eine andere Klassenkameradin gefragt, ob wir Heimweh hätten. So, ich konnte gar nicht verarbeiten, woher das jetzt kommt. Mein Vater ist aus der Dominikanischen Republik. Das ist weiter von der Savanne entfernt als Deutschland. Auf die Art und Weise natürlich, aber es gab auch natürlich in der Jugend, wenn man irgendwie aufs Dorf rausgefahren ist oder auch in der Stadt, immer wieder so Momente, in denen ich auf meine Hautfarbe reduziert wurde. Das N-Wort, das dann einem hinterhergerufen wird. Ja, die ganze Bandbreite. Es gibt so viele verschiedene Formen, über die ich Rassismus erfahren habe. Auch in der Gastronomie, von der Polizei. Damit könnte ich, glaube ich, einen ganzen Abend füllen.
Immer wieder, wenn ich sowas höre, das sind eben so Geschichten, finde ich, die mich kurz im Mark erschüttern, weil ich manchmal nicht daran glaube, dass sowas in unserer Gesellschaft so tief strukturiert sein kann. Und ich meine jetzt Begegnungen, ob es die Geschichte mit dem Polizisten ist oder eben aus der Schule, das sind ja einfach, das ist ja der Kern unserer Gesellschaft und das schockiert mich schon, dass es dort in dem Ausmaß auftauchen kann und ja wohl auch so beiläufig von den Personen, die den Rassismus anwenden, angewendet wird, dass die sich wohl nicht mal unbedingt in dem Moment ihrer Schuld bewusst sind. Und darin liegt ja das strukturelle Problem.
Wie gesagt, jede Migra-Person könnte so viele Geschichten dazu erzählen, mich eingeschlossen. Ich denke auch an so viele Momente, wo du dann auch vielleicht mal versucht hast, den Leuten zu erklären, so hey, stopp, was nehmen sie sich eigentlich raus, mich als nicht deutsch zu titulieren? Und die Leute sind so, aber ich bin doch neugierig und nein, ich meine das gar nicht so. Oh Gott, nein, ich bin doch keine Rassistin. Das ist halt das Krasse irgendwie, dass Leute so rassistisch sind, ohne es überhaupt zu merken. Es gibt ja genug Menschen, die diese Erfahrungen machen und darüber sprechen und sagen, das verletzt mich. Und deswegen bin ich es halt immer wieder dann doch enttäuschend, wenn man halt heutzutage immer noch sich immer und immer wieder erklären muss.
Ich glaube, das Ausmaß von Alltagsrassismus wurde uns allen jetzt erst bewusst und wird uns immer noch weiter bewusst und muss jeder von uns, glaube ich, einmal auch in sich reflektieren. Aber das haben wir am Anfang ja auch so ein bisschen aus der Community gehört. Das sind die Sachen, die uns, glaube ich, im letzten Jahr einfach viel beschäftigt haben. Es gibt dann aber natürlich auch immer noch den irgendwie offensichtlich strukturelleren Rassismus, den wir irgendwie von bestimmten Gruppen auch mehr erwarten. Und da fand ich die Arbeit von Leon sehr interessant, die mir selber irgendwann vor ein paar Monaten mein Instagram über den Weg gelaufen ist.
Ja, wir verlinken euch natürlich auch die Kanäle von allen Menschen, mit denen wir hier gesprochen haben. Und Leon teilt auf seinem Instagram-Account zum Beispiel auch seine Arbeit, wie er sich für journalistische Zwecke bei einer Studentenverbindung in Hannover eingetragen hat.
Ich habe mich halt für einen Teil meiner Recherche zu Studentenverbindungen habe ich mich bei explizit rechtsextrem oder als rechtsextrem bekannten Verbindungen beworben, bei Burschenschaften. Und ich wusste natürlich, dass die mich aufgrund meiner Hautfarbe nicht nehmen würden. Ich wusste nur nicht genau, wie die mir das vermitteln und wie die auf mich reagieren. Und dann habe ich mich da halt einfach beworben. Die wussten nicht, dass ich schwarz bin. Und als ich dann vor deren Türen stand, waren die Augen natürlich ganz schön weit. Ich wusste, dass ich dort in gewisser Weise Rassismus erfahren würde. Ich dachte, das wäre halt relativ verdeckt. Aber bei zwei der Verbindungen, da wurde mir direkt unverblümt ins Gesicht gesagt, ja, wir nehmen dich nicht. Bei uns gilt der Ahnennachweis. Wir nehmen nur Bio-Deutsche. Du kannst hier nicht Mitglied werden. Wir würden auch keine Asiaten aufnehmen. Bei diesem ganz unverblümten, offenen Rassismus, da hat es mir schon ein bisschen die Schuhe ausgezogen, muss ich sagen. Damit hatte ich dann doch nicht gerechnet gehabt.
Ja, okay, Anna, wenn ich jetzt ehrlich bin, bei so rechtsextremen oder zumindest sehr konservativen Verbindungen sage ich jetzt mal, dass es ein bisschen erwartbar ist, dass sie da so rassistisch sind. Was ja aber irgendwie auch trügerisch ist. Alltagsrassismus kann irgendwie jeder haben. Da hat Barisch nochmal gute Worte gefunden, zu beschreiben, dass Rassismus eben nicht nur vom bösen Neonazi ausgeht, sondern in uns allen irgendwie verwurzelt ist.
Wenn man an Rassismus denkt in der Gesellschaft, jeder so dieses Bild eines entweder Springerstiefel-Menschen oder eines AfD-Menschen im Kopf, der halt die ganze Zeit hasserfüllt ist und ständig gegenüber Menschen hetzt, die Migrationsgeschichte haben, die eine andere Hautfarbe haben, die eine andere Haarfarbe haben, was auch immer. Was ich aber relativ wichtig finde, ist halt zu sagen, okay, das ist zwar eine Form von Rassismus, eine relativ offene Form, davon sind aber tatsächlich, glaube ich, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, gar nicht so auf einer alltäglichen Ebene konfrontiert, sondern ich glaube tatsächlich, es sind mehr so Mikroaggressionen, Dinge, die zum Beispiel dazu führen, dass man keinen Job bekommt oder sehr viele Bewerbungen schreiben muss, bis man ein Bewerbungsgespräch bekommt. Das sind Dinge auf dem Wohnungsmarkt, wenn irgendwie VermieterInnen irgendwelche Kommentare machen, oder es ist in der Schule, dass LehrerInnen irgendwas sagen. Also das ist so eine krasse Bandbreite, die, glaube ich, in der Gesellschaft generell sehr untergeht und sehr unsichtbar ist.
Wir haben ja gerade vorhin schon mal von Hanau gesprochen und wir haben Barisch eben auch gefragt, wie er davon erfahren hat und wie er darauf reagiert hat, weil er ja durchaus zu einem Personenkreis gehört, der davon betroffen war.
Mir geht sofort so diese eine Erinnerung durch den Kopf, wie es war, darüber zu erfahren, weil ich da an der Haltestelle war, habe auf die Straßenbahn gewartet mit einer Freundin, die weiß und deutsch ist. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich halt die Nachricht gelesen habe und dann versucht habe, mit ihr darüber zu reden. Und bei ihr war das so, boah, krass, das ist voll schlimm und so. Aber das Thema war dann halt nach 5 Minuten auch abgehakt, habe ich das Gefühl gehabt. Während so bei mir und im gesamten Umfeld, das auch von Rassismus betroffen ist, das so eine traumatische Sache ist, die bis heute noch anhält. Das ist so immer präsent und seitdem ist das eigentlich auch etwas, was einen nicht mehr losgelassen hat. Also die ersten paar Wochen danach, weil das so präsent war. Okay, was ist, wenn jetzt eigentlich hier was passiert oder wenn irgendjemand sich an uns stört und uns nicht mehr da haben will?
Das ist einfach so krank. Und ehrlich gesagt kann ich mich dem sehr anschließen, was Barış am Ende gesagt hat. Also diese Frage, was ist, wenn sich jemand an uns stört? Und ich muss leider sagen, dass ich inzwischen durchs Leben gehe und Rassismus erwarte. Das kann natürlich auch wieder so sein, dieses, so, ja, du siehst ja Rassismus an jeder Ecke. Aber es ist mehr als das, weil es gibt natürlich diesen verdeckten Rassismus, es gibt auch diesen Alltagsrassismus, aber es gibt auch diesen extremen Rassismus, diesen gewalttätigen Rassismus. Und der macht mir einfach krass Angst.
Was mich jetzt natürlich als weiße Person interessiert, die die Angst, von der vorhin gesprochen wurde oder so, bestimmt nie ehrlich nachvollziehen können wird, ist, was gibt's für Lösungsansätze? Also was können wir tun? Wo müssen wir anfangen, das Problem im Kern zu behandeln? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Lösungsansätze. Da ist auf jeden Fall die Bildung ein Riesenpunkt. Wir haben das auch vor, also im Endeffekt ja das Gegenteil von dem, was wir vorhin gehört haben. Es darf einfach in Schulen nicht zu Momenten kommen, in denen Kinder diskriminiert werden. Im Gegenteil, man muss alle Kinder über den strukturellen Rassismus einfach aufklären, damit wir als Gesellschaft da ein bisschen mehr aware werden. Die Aufklärung darf natürlich nicht bei den Kindern aufhören, die muss an Erwachsene und jeden Menschen da draußen einfach weitergetragen werden. Ich finde aber auch immer Sichtbarkeit irgendwie einen wichtigen Moment.
Da stimme ich dir voll zu. Sichtbarkeit, Representation matters. Es geht ja auch darum, wo sehe ich welche Personen. Allein schon im Fernsehen sehe ich ModeratorInnen, die in irgendeiner Form Migrationshintergrund haben, sehe ich LehrerInnen, sehe ich im Sport Personen, sehe ich in der Musikbranche Personen. Die Menschen, die uns inspirieren und die uns beeinflussen, beeinflussen natürlich auch, wie wir denken. Und wenn an diesen Orten Menschen sind, die Rassismus erfahren und dadurch eben über ihre Situation aufklären können, glaube ich, ist dem viel geholfen.
Und bei all den Lösungsansätzen, die praktisch versuchen, das Problem am Kern anzugreifen, gibt es natürlich, bis wir an den Punkt eines Tages hoffentlich irgendwann mal kommen, wird es aber eben leider immer wieder zu Diskriminierungsmomenten kommen. Und da ist es gut, dass es sowas gibt wie zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle in Würzburg.
Genau, also in Würzburg gibt es den Ombudsrat. Ombudsrat steht übrigens für unparteiische Schiedsperson oder unparteiische Gruppe, Gremium, das sich mit Dingen auseinandersetzt. Und das Bündnis Zivilcourage, die sich aktiv gegen Rassismus einsetzen. Der Ombudsrat ist eben die unabhängige Antidiskriminierungsstelle in Würzburg. Das heißt, wenn man Diskriminierung erfährt oder beobachtet, kann man sich an diese Gruppe wenden. Und dafür haben wir auch mit Sarah Morkos vom Ombudsrat gesprochen.
Zuallererst ist unser Auftrag, eine Anlaufstelle zu sein für alle Menschen in Würzburg, die Diskriminierung erleben oder beobachten. Also egal, ob sie es selbst erleben oder beteiligt sind, um Beratung anzubieten, Vermittlung zu organisieren, auf Orte der Diskriminierung hinzuweisen.
Also es ist ja schon mega gut, dass Sie diese Arbeit machen. Für mich war tatsächlich sehr schockierend, was so der Gründungsmoment für diese Arbeit war. Sarah hat uns erzählt, wie es dazu kam.
Es ist vor 15 Jahren aufgrund auch eines konkreten Anlasses entstanden. Und zwar wurde damals eine Würzburgerin, die Kopftuch trägt, wurde in der Straßenbahn angegriffen. Und der Täter konnte fliehen. Da der Täter weg war, war es natürlich auch Anzeige gegen Unbekannt. Und ich glaube, neben der Tat an sich, die eh schon fürchterlich ist, war so das Erschreckende, es waren Menschen da, aber es hat keiner was gemacht. Und neben dem Zivilcourage-Moment, also neben dieser Strahlkraftrichtung Gesellschaft und Zivilgesellschaft, soll es auch darum gehen, Betroffene zu unterstützen. Und daraus ist dann der Ombudsrat konkret geworden, als Idee einer Anlaufstelle und Unterstützungsmöglichkeit für Menschen, die Diskriminierung oder gar Gewalt erleben.
Ich finde, man hat da jetzt gerade sehr gut gehört, warum solche Stellen wichtig sind. Nicht so cool ist dabei, das hat sie uns auch noch erzählt, dass solche Stellen relativ rar sind, vor allem in Bayern leider. Bayern ist ein bisschen das Schlusslicht in ganz Deutschland, was sowas angeht. Aktuell haben sie rund 80 Fälle unter Beobachtung. Und deswegen auch der Aufruf, wenn ihr Diskriminierung, also nicht nur Rassismus, erlebt oder beobachtet, ruft gerne unter der 0321 213 605 71 an oder geht einfach auf die Internetseite www.würzburg-schauthin.de.
Ja, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angelangt und Anna, was ist denn unser Fazit? Was ist die Lage mit Rassismus in Deutschland?
Also ich glaube, ich würde für mich das Fazit ziehen, wenn du jetzt fragst, was ist die Lage des Rassismus in Deutschland, dann, dass Rassismus auf jeden Fall sehr präsent ist, aber dass wir uns der ganzen Sache bewusster werden. Und ich glaube, dass dabei total wichtig ist, dass wir Rassismus nicht stigmatisieren. Das klingt ein bisschen komisch, aber eben, dass jeder Einzelne von uns nicht, sobald er das Wort Rassismus hört, denkt, ah, das sind die bösen Menschen, den Teil habe ich nicht in mir, das sind die Nazis und damit habe ich ja nichts zu tun, weil so fühle ich nicht. Sondern wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir diese Strukturen alle irgendwann gelernt haben und dass wir in einer Gesellschaft leben, die aus diesen Strukturen gebaut wurde und wir deswegen alle diesen strukturellen Rassismus irgendwo in uns tragen und das einfach auf eine Art akzeptieren, weil ich glaube, dann kann man anfangen, ehrlich daran zu arbeiten und als Gesellschaft im Gesamten dran zu arbeiten.
Voll, da bin ich ganz bei dir und ich finde, auch wenn ich jetzt kein Fass aufmachen möchte, aber so eine Einstellung kann man generell für jede Form von Diskriminierung an den Tag legen. Oder generell, wir leben ja in einer Welt, wo wir sozial bestimmte Denkmuster erlernen. Ob das jetzt Geschlechterrollen sind oder ob das Stigma gegenüber Behinderungen ist, ob das Stigma gegenüber Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht fremd wirken könnten. Also Rassismus, das sind einfach alles Mechanismen, die hat man erlernt, aber was man gelernt hat, kann man auch wieder entlernen. Man muss es nur aktiv betreiben. Ja, ich finde, eine Sache, die mir persönlich wichtig ist, die ich auch gemerkt habe im letzten Jahr in den Diskursen, ist, dass Rassismus in Deutschland etwas ganz anderes ist als in vielen anderen Ländern. Wenn man eben diesen Vergleich zum Beispiel zwischen den USA und Deutschland sieht, gibt es Parallelen, gibt es definitiv Parallelen, aber es ist nicht dasselbe. Und da darf man nicht einfach nur alles übernehmen, weil sonst kommt man auch nicht weit, wenn man Lösungsansätze sucht.
Genau, und es gibt eben Ansprechpartner und es gibt Hoffnung, finde ich. Ich finde, wir haben das in den Antworten unserer Community gesehen. Ich glaube, wir sehen das in vielen Bewegungen in unserer Gesellschaft, die gerade passieren. Ich habe tatsächlich auch viel Hoffnung für die nächste Generation und würde uns auch verabschieden mit noch zwei O-Tönen von Leon und Frau Rafael Hernandez.
Genau, ich glaube, die beiden haben das nochmal ganz gut zusammengefasst, dass die zukünftige Generation oder die nachfolgende Generation vielleicht nicht komplett antirassistisch ist, aber in einer anderen Geisteshaltung aufwächst und auch Dinge ganz anders wahrnimmt, als wir es vielleicht noch wahrgenommen haben oder auch unsere Eltern und Großeltern. Das heißt, Hoffnung ist da, der Wandel ist unaufhaltbar und damit wollen wir uns einfach auch verabschieden. Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Bis dann, macht's gut.
Tschüss.
Ich denke mir, dass diese junge Generation, die sind, glaube ich, viel natürlicher schon mit einem sich veränderten Deutschland aufgewachsen. Wir sollten eigentlich nicht unterschätzen, dass wir wirklich inzwischen eine ganz, ganz große junge Generation haben, die müssen nicht jedes Mal ganz lautstark aktivistisch unterwegs sein. Die leben einfach eine Natürlichkeit, die Generationen vorhin in Deutschland absolut nicht gelebt haben. Also daher denke ich mal, es braucht lange, aber da sehe ich schon eine Hoffnung.
Ich glaube, dass der gesellschaftliche Wandel hin zu einer offeneren, liberaleren Gesellschaft, der ist nicht aufzuhalten. Ne? Also wir bewegen uns immer weiter in Richtung, Richtung Vielfältigkeit. Und auch wenn wir mit der AfD zum Beispiel seit 2015 ja auch einen massiven gesellschaftlichen Rückschritt da irgendwie beobachten oder benennen können und der Ton wird rauer. Aber trotzdem gebe ich da die Hoffnung nicht auf, dass der Fortschritt ist halt unaufhaltsam.